Heute ist Montag, der 9.9. Ich bin Silly, dieser Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über Luke Mockridge und den Fall von Ableismus. Wer gibt ihm jetzt noch eine Bühne? Dann geht's um den Haushalt und ob der etwa verfassungswidrig ist. Der Bundeskanzler Olaf Scholz verneint die Vertrauensfrage. Und zum Schluss die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Silly, Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir reden natürlich heute über Luke Mockridge. Und ja, ich mache das auch nicht gern, aber es geht nicht anders. Das ganze Internet war voll am Wochenende davon und das hat auch einen Grund. In einem Podcast, die Deutschen heißt er, verhöhnte der 35-Jährige die Paralympischen Spiele und deren Athleten. Damit hat er für riesengroße Entrüstung gesorgt. Luke Mockridge, er nennt sich ja selbst Comedian, hat in dem Podcast die Deutschen gesagt, Zitat, es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt dann gewonnen. Da bleibt mir ehrlicherweise auch nur das Lachen im Hals stecken. Und ich muss mich an dieser Stelle auch sehr zurückhalten. Als ich das gesehen habe, war ich so schockiert, dass ich euch das heute überhaupt nicht wertfrei erzählen kann. Ja, zuvor hatte Mockridge auch in diesem Podcast seine Gedanken über die Entstehung der Paralympics preisgegeben. Zitat, abgefahren, der Erste, der ein anderes Land angerufen hat und gesagt hat, ey, du kennst doch die Olympischen Spiele, ich habe eine ähnliche Idee, ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, sollen wir mal schauen, wer schnellere hat? Ja, in einem Statement reagierte der DBS auf Anfrage der Deutschen Presseagentur auch und sagt, Zitat, wir möchten dazu ermuntern, sich Parasport live anzuschauen, um zu erleben, zu welchen beeindruckenden Leistungen Menschen mit Behinderung in der Lage sind und um zu verstehen, welche Bereicherungen sie für unsere Gesellschaft sind. All das ist am Freitag so richtig hochgekocht. Dann gab es relativ viele Reaktionen darauf in den sozialen Medien und alle haben gewartet, Mensch, was passiert denn jetzt? Sagen die Deutschen in dem Podcast, ma, es tut uns leid, wir nehmen das weg, wird sich Luke Mockridge entschuldigen und sagen, das Schlimmste, was er je gemacht hat. Nicht ganz. Am Sonntag hat er dann was gesagt. Zitat, selbstverständlich war es nie meine Absicht, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen, besonders während dieser großartigen Paralympischen Spiele. Weiter geht's dann. Aus meiner eigenen Erfahrung bei der Arbeit mit behinderten Menschen habe ich immer einen scharfen, schwarzen Humor erlebt, den ich gefeiert habe. Dass es mir nicht gelungen ist, das richtig zu vermitteln und dass ich Menschen verletzt habe, tut mir wirklich leid. Neben dieser Entschuldigung hat er aber den Witz aus seinem Bühnenprogramm dann nochmal veröffentlicht, den er da eigentlich nur wiederholt, um zu zeigen, dass er in einem anderen Kontext gewesen wäre. Und er schreibt weiter, ja, das ist subjektiv und das wird im kurzen Trailer-Clip nicht deutlich. Klar, ist auch Gags, die man erklären muss, sind handwerklich nicht gut. Ganz am Schluss schreibt er dann noch, Comedy und Sport sollen Spaß machen. Immer. Heute hat das nicht geklappt und es geht auf meinen Deckel. Ja, so eine Entschuldigung, wenn Menschen verletzt worden sind, wenn Menschen diskriminiert worden sind, wenn Menschen mit Behinderungen dieses Wochenende gedacht haben, dass es schlimmer fast nicht gehen kann für sie in den sozialen Medien, dann sagt er, das geht auf meinen Deckel und sie sind vielleicht handwerklich nicht gut gemacht, diese Witze. Darauf kann ich euch nur antworten, indem, wie das Tara Witwer gemacht hat, die hat nämlich darunter geschrieben, guck mal, du kannst es doch, diese Entschuldigung zum Beispiel, die ist ein Witz. Dazu kommt auch, dass der Clip immer noch öffentlich zugänglich ist. Ich möchte euch jetzt einen Sound aus einem Video von Christina Vogel vorspielen, bei dem ihr auch Teile des Videos aus dem die deutschen Podcast hören werdet. Ihr hört aber neben der tollen Christina Vogel auch Raoul Krauthausen und paralympische MedaillengewinnerInnen wie Denise Schindler zum Beispiel. Hört selbst, bildet euch eure Meinung und ich verlinke euch das Video.
Boah, und bei den Paralympics würdest du auch rasieren, Alter.
Ja, bei allem. Ich mache in allen Sportarten mit und gewinne. Weil das sind ja nur so Leute, die so Hände haben. So.
Man kann sagen, POV, wie tief kann man sinken? Die drei, ja.
Es gibt Menschen ohne Beine und ohne Arme, die wirft man ins Becken.
Ah. Wer als letzter ertrinkt, hat
gewonnen. Wer hat das gewonnen?
Abgesehen davon, wenn die drei wirklich mal ein Wettschwimmen machen würden, würden die paralympischen Athleten die ganz schön nass machen und lieber dann nach Hause gehen und bei den Eltern heulen, weil sie auch von den Spastis nass gemacht worden sind. Inklusion ist auch, wenn man über mich lachen darf. Meine Freunde sagen auch manchmal, Christina bleibt sitzen, ich gehe schon. Das ist Witz, okay, aber das hat mit Satire nichts zu tun. Das ist menschenverachtend, widerlich und einfach diskriminierend. Und warum lassen wir das einfach zu? Warum lassen wir das 3 Wochen lang stehen, bis sich irgendjemand aufregt und das Video immer noch da ist? Ich würde hier auch ganz gerne mal den Platz auch für andere machen.
Leider gibt es noch keine Olympiade für Holbirnen, denn da würdet ihr direkt alle 3 aufs Podium rasen.
Ich hatte ja gehofft, Luke würde etwas aus seinen Fehlern lernen. Aber so wie es aussieht, zu der Zeit Humor für ihn nur, wenn er nach unten tritt. Ich würde sagen, bei den Paralympics hätte er eh verloren.
Mit Humor hat das einfach nichts mehr zu tun, denn Humor endet dann, wenn es diskriminierend und so menschenverachtend wird. Anstatt den SportlerInnen ein bisschen Anerkennung für ihre Leistung zu schenken, wird hier durchweg respektlos umgegangen. Und ich möchte daran erinnern, dass wirklich niemand, kein Mensch der Welt ist vor einer Behinderung geschützt. Fast jeder Zehnte in Deutschland hat eine Schwerbehinderung. Also würde man sowas verbreiten, wenn man selber oder vielleicht jemand aus dem Familien- und Freundeskreis betroffen ist? Wahrscheinlich nicht. Also wäre es besser, einfach den Mund zu halten.
Das ist ja immer so eine Sache mit Satire, Humor und Komik. Und eigentlich schätze ich den Kollegen Luke Mogrich sehr. Aber es hat da einen Post gegeben und da hat Christina Vogel völlig recht. Der ist mal völlig unter der Gürtellinie. Und sowas von respektlos, das geht mal gar nicht.
Die können da mitmachen bei dem Behindertensport. Und da würde ich sagen, soll er mal gerne auf die Bahn kommen. Und
also ganz klar, rote Karte. Diskriminierung ist keine Kunst. Was hier passiert ist, ist völlig daneben. Grenzen wurden überschritten. Und wir wollten uns eigentlich freuen über unsere Medaille. Aber jetzt sind wir eigentlich noch fassungslos, was wir da im Internet sehen mussten.
Wir sind sowieso erstmal die Worte weggeblieben, Alter. Es ist unmöglich. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass jemand in so eine Richtung einen Gedanken halt irgendwo entwickelt. Und so Leute hätten wir bei uns im Internat erzogen. Aber auf eine Art und Weise, die will ich jetzt nicht unbedingt vom Fernsehen sagen.
Und man muss ja auch dazu sagen, Mokric, das ist ja nicht das erste Mal, dass er hier irgendwie in den Fokus gerückt ist. Unter anderem hat er auch im ZDF-Fernsehgarten mit einem irritierten Auftritt für Ärger gesorgt. Ja, die Witze, die er da von sich gegeben hat, hat damals das ZDF gesagt, wären nicht sein Humor. Mehr gibt's da leider zu nicht zu sagen, haben sie gesagt. Der Auftritt, der würde ja für sich selbst sprechen. Und es ist ja auch so, dass Mokric ganz, ganz lange zu den Sat.1-Sendegesichtern gehört hat. Im August 2021 hatte er dann aber eine Auszeit angekündigt und dann ist er fast gar nicht mehr im Fernseher so richtig in Erscheinung getreten. Woran ihr euch vielleicht auch noch erinnert, ist die Anzeige seiner Ex-Partnerin. Dabei ging es damals um versuchte Vergewaltigung. Auch das könnt ihr in den Medien und in den sozialen Medien im Internet überall auch nochmal nachlesen. Mokric hat ja damals auch die Vorwürfe zurückgewiesen. Ja, nach dem Wirbel jetzt aber um seine Äußerung bei den Paralympischen Spielen, haben alle auch darauf gewartet, Mensch sagt Sat.1 auch dazu. Was denn dort? Sollte es nämlich ein neues Format geben, wo er Moderator sein sollte. Und zwar die neue Show Was ist in der Box? Sollte am 12. September starten. Sendersprecher Christoph Körfer, der sagt jetzt der Süddeutschen Zeitung, zwar habe sich der Komiker offensichtlich glaubhaft für seine unangebrachten Worte entschuldigt, man wünsche sich aber, dass er einen Weg findet, Zitat, seiner Entschuldigung Taten folgen zu lassen und das Thema im Sinne aller Menschen mit Behinderung und im Sinne aller Parasportlerinnen und Sportler, die uns aus Paris mit ihren Leistungen beeindruckt und verzaubert haben, weiter aufzuarbeiten. Mokric-Aussagen passen nicht zu unseren Werten und deshalb wird es die Show nicht geben. Ich sag nur, pass auf welche vermeintliche Comedy-Show ihr geht.
Werbung.
Ihr Lieben, ich habe heute mal wieder eine richtig gute Filmempfehlung für euch. Ab dem 12.09. kommt der Film Treasure, Familie ist ein fremdes Land, ins Kino. Und ich kann euch nur eins verraten, dieser Film lohnt sich wirklich. Ich hatte das große Glück, dass ich ihn mir schon vorab anschauen durfte, damit ich euch davon berichten kann. Und das mache ich jetzt mal ein bisschen. Der Film ist nach dem Roman von der Bestseller-Autorin Lilly Brett. Ja, und damit kann man sagen, legt die deutsche Filmemacherin und Drehbuchautorin Julia von Heinz ihre bislang ambitionierteste Arbeit vor. Der Film feierte seine Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale, wurde mit dem Friedenspreis des deutschen Films Die Brücke ausgezeichnet und der Film wurde auch schon beim 33. Filmkunstfest von Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Und da hat die Jury gesagt, die Trauer und die Traumata der Figuren sind in jeder Sekunde des Films spürbar, eingeschrieben in ihre Körper, ihre Gesichter und in die Vergeblichkeit ihrer Handlungen. Und gerade deswegen geht uns diese Geschichte so nah, denn sie tritt als das Spiegelbild einer Zeit in Erscheinung, in der der Wille zur Verständigung ein seltenes Gut geworden zu sein scheint. Der Film ist, obwohl 1991 spielend, sehr gegenwärtig darin, wie er das Nicht-Verstehen, das Nicht-Miteinander-Kommunizieren thematisiert. Und ich finde, diese Begründung der Jury, die ist so bezeichnend von dem Film. Und ich erzähle euch jetzt ein bisschen, um was es denn da geht. Es geht um eine Vater-Tochter-Erzählung. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, da beginnt alles. Die New Yorker Musikjournalistin Ruth Rothwax, die ist in Begleitung ihres Vaters Edek nach Polen gereist, um dem Vermächtnis ihrer jüdischen Familie auf den Grund zu gehen. Edek, ihr Vater, das ist ein Holocaust-Überlebender. Für ihn ist dies die erste Reise zurück zu den Orten seiner Kindheit. Und ich finde gerade, das ist so emotional, dass ihr es unbedingt schauen müsst. Ja, Ruth ist entschlossen, die Traumata ihrer Eltern besser zu verstehen. Ja, und Edek, den lässt das einfach alles nicht los. Und so versucht Edek, die Pläne seiner Tochter auch so ein bisschen zu sabotieren Und dadurch gibt es wirklich unfassbar komische Situationen in diesem Film. Es ist eine wirklich erlebnisreiche Woche, die da abgedeckt wird, voller Familiengeheimnisse, von einer brüchigen Beziehung zu Liebe und tiefem Verständnis. Vielleicht kennt ihr auch einige der SchauspielerInnen. Lena Dunham spielt die Hauptrolle der Ruth und neben ihr der gefeierte britische Ausnahmekünstler Stephen Fry. Ich kann euch diesen Film nur unbedingt empfehlen. Ich würde ihn auf jeden Fall im Kino sehen und ich habe schon überlegt, ob ich das einfach nochmal mache. Ab dem 12.09. könnt ihr Treasure überall im Kino sehen. Alle weitere Informationen zu diesem wunderbaren Film in den Shownotes und ganz viel Spaß beim Schauen.
Werbung Ende.
Ihr Lieben, wir sprechen mal über den Haushalt. Das ist nämlich ganz interessant, denn der Bundestag, der kommt kommende Woche wieder zusammen. Die Sommerpause, die ist dann vorbei und da dürfte einiges erneut wieder aufflammen. Die oppositionelle Unionsfraktion, also CDU/CSU, die haben die Bundesregierung ja davor gewarnt, einen verfassungswidrigen Haushaltsentwurf in die parlamentarischen Beratungen einzubringen. CDU/CSU, die berufen sich dabei auf einen kritischen Bericht des Bundesrechnungshofs. Darüber hat der Spiegel berichtet. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Matthias Mittelberg, der sagt, Zitat, der Finanzminister sollte den Bericht des Rechnungshofs sehr ernst nehmen, vor allem die Hinweise auf, Zitat, hohe verfassungsrechtliche Risiken. Das betrifft insbesondere zwei Punkte. Die Berechnung der zulässigen Neuverschuldung für den Nachtragsetat für dieses Jahr und dann die Verbuchung von Rückflüssen aus den Corona-Krediten für den Haushalt 2025. Ja, die obersten Finanzkontrolleure des Bundes, die hatten der Ampel ja fehlende Sorgfalt und Solidität vorgeworfen. So seien die Haushaltspläne der Regierung, Zitat, mit erheblichen Mängeln und Risiken behaftet. Für die Jahre zwischen 2025 und 2028 soll eine Konsolidierung schwerlich zu erkennen sein, heißt es im Bericht. Dabei geht es dann irgendwie so ein bisschen um Sondervermögen, das geplant ist, rund 50% über den Ausgaben von 2019, also vor der Pandemie sozusagen und bemerkenswert. Der Rechnungshof warnt die Abgeordneten im Parlament ausdrücklich davor, den von der Regierung im Sommer präsentierten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr zu beschließen. Zitat, der Bundestag sollte sich hierauf nicht einlassen, so heißt es im Papier. Eine Verabschiedung berge ein weiteres hohes verfassungsrechtliches Risiko. Die Regierung habe die aus ihrer Sicht zulässige Neuverschuldung um 3,4 Milliarden Euro zu hoch angesetzt, weil Privatisierungserlöse in dieser Höhe unberücksichtigt geblieben seien. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Union 2022 schon in Karlsruhe gegen den Nachtragshaushalt der Ampel für das Jahr 2021 geklagt hat und da auch Recht bekommen hat. Der Bund durfte damals die Haushaltsmittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht für den Klimaschutz verwenden. Das Urteil sei klar genug ausgefallen, meinte Mittelberg. Wir streben keine weiteren Klagen an. Die Regierung können ihre Fehler im parlamentarischen Verfahren noch korrigieren. Wir werden weiter darüber sprechen, was diese Woche da wohl so laufen wird. Ihr merkt, es brodelt so ein bisschen im Bundestag und der Bundeskanzler, der hat jetzt auch darauf reagiert. Der wurde nämlich im ZDF-Sommerinterview gefragt, ob er sich jetzt vorstellen könnte, die Vertrauensfrage zu stellen und damit dann eine vorgezogene Bundestagswahl einzuleiten. Zur Erklärung, mit der Vertrauensfrage nach Artikel 68 des Grundgesetzes kann sich der Bundeskanzler vergewissern, ob seine Politik vom Bundestag unterstützt wird, er also noch die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten hat. Scholz meint, die Regierung habe eine Mehrheit, die Aufgaben zu tun, um die es jetzt gehe. Zitat, das ist doch ein kleines Oppositionsideechen, dass man mal immer so alle drei Wochen dieses Wort sagt. Er sagt aber auch, Regierungsbildung in Deutschland auf absehbare Zeit, das könnte ganz schön schwierig werden, wenn ich mit Ihnen meine Zahnschmerzen teilen darf. Ich befürchte, wie auch immer alles in den nächsten Jahren sein wird, wir werden noch viele, viele Jahre in Deutschland Konstellationen haben, in der es sehr kompliziert ist, Regierungen zu bilden. Das werde man im Bund aber eben auch in den Ländern sehen. Und ehrlicherweise sehen wir das ja gerade auch schon in Thüringen und in Sachsen. Zitat von ihm, und deshalb kommt es darauf an, dass wir einen Stil miteinander zustande kriegen, in dem die Tatsache, dass Parteien miteinander regieren, die das vielleicht nicht bei ihrer Geburt gedacht haben, trotzdem so ausgeht, dass man es schafft. Auf dieser Ebene habe die Ampel viel geleistet. Dann ging es in diesem Interview auch ganz viel um die Migrationsverhandlungen von Regierung und Opposition. Da gab es ja einiges, da gab es Ultimaten von Friedrich Merz, dann sagte die SPD, alles Wahlkampfgetöse, alles ruckelt sich so ein bisschen ein. Die FDP hat auch ganz viel AfD-Sprech gerade drauf mit Kontrollverlust und ja, Markus Söder stellt sich in Gillermoos auf die Bühne und schreit ganz laut unser Land. Wörter, die ich sonst nur von Höcke gehört habe, als ich in Thüringen unterwegs war. Hierzu sagt der Bundeskanzler, Zitat, wir haben schon Zurückweisung an der Grenze. Wir haben schon Grenzkontrollen und ein effektives Grenzmanagement. Das ist etwas, was wir gern weiterhin auch mit Unterstützung der Opposition ausbauen wollen. Es werde gute Vorschläge geben, die alle sich im Rahmen der europäischen Gesetze, der internationalen Verträge und unseres Grundgesetzes bewegen. Er meint auch, die Ampel hat das Thema Migration nicht unterschätzt, so wie es gerade alle darstellen, ist er falsch, den Eindruck zu erwecken, dass die Regierung jetzt erst handele. Zitat: Ich habe die größte Wende im Umgang mit Migration zustande gebracht in der Geschichte der letzten 10, 20 Jahre. Wir haben dafür gesorgt, dass jahrzehntelang nicht durchsetzbare Entscheidungen durchgesetzt worden sind, was die Frage betrifft des Managements der irregulären Migration. Auch da werden wir weiter hinschauen. Zum Schluss habe ich mal so Good News für euch, die irgendwie mal ganz anders sind. Denn im Landkreis Rothenburg in Niedersachsen, da gibt es jetzt eine neue interne Verwaltungsvorschrift, da sollen künftig allein weibliche Dienstbezeichnungen rausgegeben werden. Konkret geht es da um den allgemeinen Dienst und um die Geschäftsanweisung der Landkreisverwaltung, in der Abläufe und Vorschriften des Dienstalltages für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geregelt seien. In einer überarbeiteten Version, die von Anfang Oktober an gilt, wird darin statt wie bislang nicht das generische Maskulinum, sondern das Femininum, also die weibliche Endung, verwendet. Etwa sei statt Dezernent nur noch durchgehend von den Dezernentinnen die Rede, so hat es jetzt die Behördensprecherin gesagt. CDU-Landrat Marco Prietz, der will damit alle Geschlechter gleich behandeln. Würde ich auch mal kurz sagen, von der CDU. Und da im Landratsamt mehr Frauen als Männer arbeiten, habe er sich für die weibliche Bezeichnung entschieden. So bleiben Sätze lesbarer, ohne Doppelpunkte, Sternchen, Schrägstriche oder Wiederholung. Man könne sich auf den Inhalt der Texte konzentrieren, auf den es ja ankomme, betont Prietz. Ihr wisst, bei uns wird gegendert mit Gender-Sternchen. Ich weiß nicht so genau, ob ich das hier als Good News verkaufen kann, aber irgendwie auf jeden Fall auf eine, die mal ein bisschen anders ist als die anderen News. Progressiv, aber auch nur ein bisschen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir unbedingt, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer über jedes Feedback von euch, vor allem über tolle Bewertungen. Drückt auf die Abo-Glocke, abonniert diesen Podcast, das hilft uns sehr. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.